SRF 3.
Der Internationale Währungsfonds sieht positive Signale für die Weltwirtschaft, doch es geht nur langsam bergauf. Ägypten feiert den Jahrestag der Anti-Mubarak-Revolte, doch die Stimmung ist explosiv. Die Schweizer feiern einen Doppelsieg, an der Zweierbob-EM in Deutschland holen sie Gold und Silber. Das Wetter: im Norden in der Nacht etwas Niederschlag, morgen bewölkt mit Aufhellungen bei 3 Grad, im Süden schön bei 10 Grad. Info 3 am Mikrofon ist Andi Lischer. Während 4 Tagen trafen sich in Davos führende Köpfe aus Wirtschaft und Politik. Heute geht das Weltwirtschaftsforum zu Ende. Es bleibt die Frage: Ist die Krise überwunden? Antworten gab es zum Schluss der Veranstaltung unter anderem von den Notenbankern aus Europa, Großbritannien und Japan. Susanne Giger.
Man dürfe wieder verhalten optimistisch sein für das Wachstum der Weltwirtschaft, sagte der japanische Notenbankchef Kuroda.
I think we can be cautiously optimistic about the global economic outlook.
Gemäß den neuesten Prognosen des Internationalen Währungsfonds soll die Weltwirtschaft dieses Jahr 3,7% wachsen. Die USA auch wieder über 3% und überrascht hat Europa, das nach einer Durststrecke auch wieder zulegen kann. Aufbruchstimmung also. Und dennoch, man müsse natürlich weiterhin vorsichtig sein und sich den Risiken bewusst sein.
We have to be, of course, cautious. We have to be always mindful of downside risks.
Auf neue Risiken kam denn auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, zu sprechen.
Probably more debatable are these new risks that we are seeing.
Risiko Nummer 1, die lockere Geldpolitik, die sich irgendwann normalisieren soll, das sogenannte Tapering.
How tapering takes place, at which speed, how it is communicated and what spillover effects it has on other economies, particularly the emerging market economies.
Wie macht man es, wie schnell und wie ist zu kommunizieren und welchen Nebeneffekt hat es für die Schwellenländer? Ein weiteres Risiko ist eine mögliche Deflation, wenn es zu einem Schock kommen würde. Und nach wie vor sei die Jugendarbeitslosigkeit nicht gelöst. Die neuesten Wachstumszahlen verbreiten also Zuversicht und Optimismus, mehr als noch vor einem Jahr. Die Risiken, die lauern aber nach wie vor.
Die Mächtigen aus Wirtschaft und Politik reisen nun also wieder aus Davos ab. Nicht so unsere Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer. Mit ihr ziehen wir gleich Bilanz nach dem Nachrichtenüberblick mit Bettina Studer.
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind bei Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei mindestens 4 Personen getötet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Die ägyptische Übergangsregierung feiert heute in Kairo den 3. Jahrestag der Revolution mit mehreren tausend Anhängern und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Gestern waren in Kairo mehrere Bomben explodiert, 6 Personen wurden getötet, rund 100 weitere verletzt. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist Oppositionspolitiker Vitali Klitschko mit Präsident Viktor Janukowitsch erneut zu einem Krisentreffen zusammengekommen. Bisherige Gespräche verliefen ohne Ergebnis. Unterdessen kam es in Kiew erneut zu Zusammenstößen mit Brandsätzen und Tränengas zwischen der Polizei und Demonstranten. In Davos geht am Abend das Weltwirtschaftsforum WEF zu Ende. Rund 40 Personen haben am Nachmittag in Davos gegen das WEF demonstriert. In Bern protestierten rund 50 Personen. Sowohl in Bern wie auch in Davos waren zahlreiche Polizisten vor Ort. Der Bund soll Lebensmittel aus tier- und umweltfreundlicher Produktion fördern. Das wollen die Grünen mit einer Volksinitiative erreichen, wie heute an der Delegiertenversammlung in Delsberg entschieden wurde. Die Initiative will unter anderem, dass Schweizer Tierschutzvorschriften künftig auch für Importe gelten sollen. Die Delegierten der jungen SVP Schweiz haben im bernischen Jegensdorf Anjan Liebrand zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Der 24-jährige Liebrand aus Beromünster im Kanton Luzern tritt die Nachfolge von Erich Hess an. Im Skiweltcup hat der Österreicher Hannes Reichelt die Abfahrt in Kitzbühel gewonnen vor dem Norweger Axel Swindal und Bodie Miller aus den USA. Carlo Janka fuhr als bester Schweizer auf Rang 6. Die Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo gewann die Slowenin Tina Maase vor der Schweizerin Marianne Kaufmann-Abderhalden und Tina Weirater aus Liechtenstein. Der Schweizer Skicrosser Alex Viva hat das Weltcuprennen im österreichischen Kreischberg gewonnen. Mike Schmid wurde Dritter. Bei den Frauen belegte die Schweizerin Fanny Smith den zweiten Platz. Und an den Zweierbob-Europameisterschaften am Königssee in Deutschland feierte die Schweiz einen Doppelsieg. Gold gewannen Beat Hefti und Alex Baumann, Silber Rico Peter und Thomas Lampater. Das Wetter: in der Nacht fällt wenig Schnee oder Regen. Morgen ist es zuerst bewölkt, tagsüber zeigt sich aber auch die Sonne. Im Süden ist es schön. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 3, im Süden bei 10 Grad.
Info 3 Abend.
In Davos wurde viel diskutiert, analysiert, prognostiziert und philosophiert. Doch was bleibt vom WEF? Darüber sprechen wir jetzt mit Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer. Barbara Wittmer in Davos, Sie haben das WEF für uns verfolgt. Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, zeichnete in ihrem Ausblick ein eher positives Konjunkturbild. Die Wirtschaft erhole sich zunehmend, sagte sie. Waren denn alle Experten am WEF so optimistisch?
Ja, der Tenor war schon optimistisch, aber es waren auch Untertöne zu hören. Manager, Geschäftsleute, die tönten deutlich optimistischer. Ihr Thema ist jetzt Reshaping, Wiederaufbau, Ärmel hochkrempeln. Hingegen tönten dann die Notenbanker etwas weniger überschwänglich. Die Notenbanken, die sind immer noch im Krisenmodus. Sie sorgen sich, ob es gelingen kann, bald einmal wieder in den normalen geldpolitischen Modus zurückzukehren, also die Volkswirtschaften nicht mehr länger mit billigem Geld zu fluten. Und die Politikerinnen und Politiker, die standen irgendwo zwischen den optimistischen Firmenchefs und den etwas vorsichtigeren Notenbanken.
Welche Rezepte wurden denn präsentiert, damit es eben mit der Wirtschaft wieder bergauf geht?
Also ich habe zwei ganz unterschiedliche Rezepte gehört. Das sind zum einen die US-Ökonomen, die geben hier in Davos jeweils den Ton an. Sie loben die USA für ihre Wirtschaftspolitik. Stichwort: die Wirtschaft mit billigem Geld fluten, die Banken rekapitalisieren und jetzt wieder auf anständigem Wachstumskurs sein. Und ihr Rezept lautet weiter so: Um der Wirtschaft zusätzlichen Schub zu geben, soll die Regierung jetzt im großen Stil die marode Infrastruktur wieder aufbauen, das Geld ist billig und man kann es sich leisten, so ihre Argumentation, eben in die Infrastruktur zu investieren, so zusätzliches Wachstum zu schaffen und so die Investition quasi kann sich die Investition dann quasi von selbst finanzieren. Auf der anderen Seite sind dann die europäischen Politiker und Wirtschaftsführer und die wollen nicht noch höhere Schuldenberge aufhäufen, sondern sie fordern Strukturreformen, Stichwort flexible Arbeitsmärkte und gürtelenge Schnallen. Also ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie die Länder mit ihren Problemen umgehen sollen, waren hier in Davos zu hören.
Ein Thema dominierte die Agenda des WEF dieses Jahr, nämlich die Jugendarbeitslosigkeit. Wie wollen Wirtschaft und Politik dieses Problem denn angehen?
Es hatte tatsächlich diverse hochkarätig besetzte Podien, wo dann zum Beispiel auch Vertreter der Gewerkschaften und der Internationalen Arbeitsorganisation ILO mitdiskutierten. Aber erstaunlicherweise konnte dann auch niemand ein Patentrezept präsentieren. Es blieb vielmehr bei der Erkenntnis, dass es eben viele kleine Schritte braucht, um die weltweit fast 80 Millionen arbeitslosen Jugendlichen zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen, in den Arbeitsprozess zu bringen. Stichworte waren hier: wir müssen die praktische Berufsbildung verbessern und aufwerten. Es müssen Praktikumsplätze geschaffen werden, Bewerbungstrainings angeboten werden, um so die arbeitslosen Jugendlichen von der Straße zu holen.
Das Weltwirtschaftsforum, Barbara Wittmer, bringt jedes Mal viel Prominenz nach Davos. Rückblickend, welche Auftritte haben denn heuer am meisten Beachtung gefunden?
Also viel beachtet und diskutiert war sicher der Auftritt des japanischen Premierministers Shinzo Abe. Er verkündete der in Davos versammelten Wirtschaftselite die Botschaft, dass Japan jetzt nach 2 Jahrzehnten Stagnation endlich wieder Fortschritte macht. Und viel beachtet war auch der Auftritt von Irans Präsident Rouhani. Er war mit einer großen PR-Truppe angereist und er nutzte die Chance, Investoren aus aller Welt zu umwerben.
Das war eine Bilanz zu 4 Tagen WEF. Besten Dank, Barbara Wittmer.
Info 3 Abend.
Die junge SVP Schweiz hat einen neuen Präsidenten. Er heißt Anjan Liebrand, ist 24 Jahre alt und kommt aus Luzern. Schon wieder ein Luzerner, ist man geneigt zu sagen, denn auch an der Spitze der Jungfreisinnigen, der jungen CVP und der JUSO stehen Luzerner Jungpolitiker. Was macht es aus, dass die jungen Luzerner politisch so erfolgreich sind? Antworten von Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt.
Der wohl bekannteste Luzerner Jungpolitiker ist David Roth. Seine Partei, die JUSO, war auch in Luzern als erste der Jungparteien deutlich wahrzunehmen, teils mit provokativen Aktionen, aber auch mit Initiativen. Und dies habe ganz sicher bei den anderen Parteien seine Wirkung gezeigt, sagt der frisch gewählte Jung-SVP-Präsident Anjan Liebrand.
Auch in der Politik gilt, Konkurrenz belebt das Geschäft und es ist sicher immer ein Ansporn, wenn man sieht, die Gegenseite ist aktiv. In meinem Fall war es so, dass ich stets bekämpft wurde mit meinen Ansichten. In der Kanti war das schon so. Und gerade auch, wenn man immer gegen Gegenwind zu kämpfen hat, denke ich, schärft das sicher auch das Profil.
Und tatsächlich hat die jungpolitische Auseinandersetzung speziell in Luzern eine längere Tradition. Ein Beispiel, das städtische Kinderparlament. Vor 20 Jahren als erstes der Schweiz gegründet. Für den Präsidenten der Jungfreisinnigen, Maurus Zeier, war seine Zeit als Kinderparlamentarier entscheidend.
David Roth und ich waren ja beide im Kinderparlament. Da war das von jung auf war das ein Thema Politik. Und das wäre kaum ein Thema gewesen so früh, wenn dieses Kinderparlament nicht gewesen wäre. Also bei mir hat das eine extrem große Rolle gespielt, dass das so verankert war und dass man das auch so gelebt hat in Luzern.
Ein weiteres Beispiel ist das Luzerner Jugendradio Dreifach, welches sich nicht nur mit junger Musik, sondern auch mit politischen Inhalten profiliert. Viele Jungpolitiker haben dort ihre ersten richtigen Auftritte, wie JUSO-Präsident David Roth.
Ich glaube, das ist wichtig. Also, dass man bereits Live-Diskussionen oder Streikgespräche gehabt hat, ist etwas, was viele andere natürlich nicht vorweisen können oder nicht haben, auch vielleicht sich nicht zutrauen deswegen. Und dass man hier eine relativ niedrige Hürde hat und Hürden eben auch abgebaut werden, das ist sicher etwas, das einen großen Vorteil bringt auch.
Eine Kultur der Kontroverse also, die in Luzern schon früh gefördert wird und damit auch durchaus viele Junge zum politischen Engagement hinführt. Jung-CVP-Präsident Jean-Pascal Ammann sieht auch in den ländlichen Gebieten eine Lust an der Auseinandersetzung, begründet in der traditionellen Trennung zwischen Konservativen und Liberalen.
Gerade auch in Seetaler Gemeinden gibt es oftmals noch zwei Musikgesellschaften und dadurch sind vielleicht die Luzerner gesellschaftlich, und das ist wirklich nicht nur auf Politik beschränkt, etwas aktiver.
Trotz aller Freude an der Kontroverse, in einem Punkt sind sich die vier Luzerner Präsidenten einig. Dass nun alle Jungparteien der vier grössten Schweizer Parteien in Luzerner Hand sind, ist letztlich doch auch zu einem grossen Teil Zufall.
Das war Info 3. Online gibt's uns unter srf.ch. Verantwortlich heute Andi Lischer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.